Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bärs.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärs ist am Start.
Bärcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Hauihausen vom Bärcast, eurem Lieblings-Motorrad- und Reise-Podcast und generell dem zweitbesten Podcast Deutschlands. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist heute Montag. Das kann ich mal ruhig ehrlich sagen. Montag, der 28. August und es ist abends und ich habe einen ganz wunderbaren Gast heute hier im Podcast. Ich hoffe, dass er nicht zum letzten Mal hier ist. Mal gucken, wie es läuft. Die nächsten anderthalb Stunden. Mirko, herzlich willkommen, Bärcast.
Ja, vielen Dank, Malte. Schön, dass ich da sein darf. Bin gespannt. Schöne Musik.
Dankeschön. Ja, es ist am Anfang für viele so ein bisschen irritierend gewesen, als wir die eingeführt haben, die Musik. Alle haben immer gefragt, was ist denn da mit Fleischsalat los? Inzwischen haben wir uns gedacht, man muss auch ein bisschen selbstironisch sein. Wir lassen die einfach so, ne? Alle anderen Motorrad-Podcasts haben so coolen Rockmusik und wir haben halt ein bisschen Blödsinn.
Intro. Hast du das denn selber eingesungen?
Ja, sicher. Selber eingespielt und eingesungen, tatsächlich.
Sehr gut.
Musikalisch sein ist ja auch wichtig. Mirko, wie geht's dir denn? Wie bist du drauf heute?
Ja, soweit so gut. Woche hat gerade angefangen. Ich komme gerade wieder vom Axel Rhein Event im Süden Deutschlands. Da sind wir ein bisschen abgesoffen.
Stimmt, wollen wir darüber mal ganz kurz reden? Ich bin ja, sehr, sehr gespannt. Ich war ja nicht da.
War das erste Mal, dass das stattgefunden hat.
Ja, und ich bin ja im, also ich wäre gern da gewesen. Ich war auch mal kurz da angekündigt. Das war auch eine witzige Geschichte. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich hatte gar keine Zeit. Und es ist von hier auch ganz schön weit. Ne? Das ist ja, wo unter München irgendwo? Ist das schon, oder in Österreich? Wo war das?
Ja, also ich glaube 700 Kilometer oder sowas bin ich gefahren. Ja, war schon ordentlich.
Wo erreiche ich dich denn jetzt gerade? In welcher Stadt?
In Köln. Also bei Köln.
Schöne Stadt. Bei Köln. Ja. Dann bist du ja ein Rheinländer.
Naja, eigentlich bin ich Ruhrpottler, wie man vielleicht noch am
leichten Akzent hört. Man hört sich gar nicht an wie so ein Kölner eigentlich.
Nee,
wie so ein Jeck.
Ja, okay, nee, okay. Ich bin jetzt zugezogener quasi.
Ja,
ja Ruhrpottler. Von dem einen ehrlich gerade aussprechenden Gebiet in ein sehr geradeaus freundlich sprechendes
Gebiet. Ich wollte gerade sagen.
Eine leichte Umstellung.
Ja, aber ich bin ja ganz großer Fan vom Ruhrpott. Kulturleben, ich finde, ich mag es ja gerne. Ist ja ganz anders als im Norden hier. Hier sind die Leute ja nicht so geradeaus, sondern eher so erstmal schauen. Erstmal schauen, so was mich da erwartet und dann kommentiere ich das mal. Im Ruhrpott ist genau andersrum, meine Erfahrung. Da wird immer erst rausgekotzt und dann gefragt, und was denkst du? Mirko, erzähl mal ein bisschen, wie war das Event? Ich werde mit der Karini auch noch drüber sprechen, die war ja da, die hier auch zum Bärcast-Team gehört. Ich fand das Konzept ja sehr spannend. Also Custom und Abenteuer-Motorrad.
Also ich bin auch Fan beider Lager. Ich mag beides sehr gerne. Kann mir die Kombo nicht so gut vorstellen und habe auch vor Ort die Kombo nicht so wirklich gefühlt, muss ich ehrlich sagen.
Okay, spannend.
Das ist aber vielleicht auch nur bei mir so, mag bei anderen anders sein. Grundsätzlich finde ich das Konzept gut. Fand die Location ganz okay-ish.
Ja.
Mir hat so ein bisschen Lagerfeuer-Atmosphäre hat mir gefehlt. Also ich habe, glaube ich, gar kein Lagerfeuer gesehen.
Ja.
Offroad-Fahren war nicht wirklich da und ich hatte das Gefühl, dass sich die Lager nicht wirklich vermischen. Und ich glaube, es waren deutlich mehr Offroader da, also Enduristen, Abenteurer, als Customizer.
Ja, okay. Das war für mich auch jetzt spannend, die Frage, ob sich das wirklich ausbalanciert. Warst du denn als, sag ich mal, normaler Besucher da oder warst du beruflich da?
Sowohl als auch. Also ich war mittendrin Besucher da. Also ich war quasi als ACTler da.
Witzig, darüber wollen wir heute auch reden. Ne?
Ja. ACT hatte einen kleinen Stand in dem Yamaha-Camp, welches ein abgesonderter Bereich auf dem Event war. Sehr schön gemacht, haben die Jungs wirklich gut gemacht, die Jungs und Mädels. Und deswegen war ich im Grunde genommen da unten.
Aber über ACT werden wir gleich noch ganz ausgiebig reden. Lass uns das über das Event noch ein bisschen reden. Es war Tage vorher schon jemand aus meinem sehr engen Bekanntenkreis hier, ist dann nicht gefahren, weil das die Wettervorhersage so schlecht war. Wie war es denn dann wirklich? Du meinst abgesagt?
Katastrophal. Also ja, wir sind runtergefahren am Freitag, dann sind angekommen, ich weiß nicht, irgendwann gegen 17 Uhr oder so.
Ja.
Da hat man uns gesagt, dass Donnerstag schon mal ein heftiger Sturm da war mit so ein, zwei Zelten, die weggeflogen sind.
Hey.
Und am Samstag um, ja auch wieder so 17 Uhr, kam dann ein Orkan da durchgefegt. Also ich war mit dem Erik Peters vor Ort und dem Alain.
Ja.
Und wir haben uns dann hinter so einem Wohnmobil versteckt, weil dann wirklich die Zelte flogen und die Bauzäune flogen. Das war schon bitter. Also ja. Gerade für den Veranstalter, ich kenn die eine Hälfte des Veranstalterteams ganz gut. Und ja. Ich glaube, das war schon ganz schön bitter, auch für die Leute. Und ja, aber da steckst du nicht drin. Wir sind halt hier.
Nein, da kann keiner was für. Nee. Und Leute, der Erik Peters, der hier ja auch schon war im Bergcast, liebe Grüße. Der ist ja auch ein durchaus rougher Typ, so den haut so schnell nichts um. Wenn der sich in deinem Wohnmobil versteckt, da geht's schon ab, sag ich mal, ne?
Ja, wenn da so ein easy Abzelt geflogen kommt, das willst du ja auch nicht.
Nee. Ja, Mann, ey, aber immerhin ist das Event aber trotzdem durchführbar gewesen. Es war jetzt nicht wie so ein Wackendrama, sag ich mal. Da, die mussten ja das Ding zumachen, so schlimm war es dann anscheinend ja nicht.
Nee, ich glaube, das war kurz davor. Also war dann an dem Abend.
Okay.
Ja, die hatten, also ich saß gerade bei Yamaha auf der Bühne und habe vom ACT erzählt, als dann einer vom Orga-Team das Mikro haben wollte, um zu sagen, dass die Leute doch rüber zum Campingplatz sollten und die Zelte sichern. Das habe ich dann auch gemacht.
Ja, ja.
Und auf dem Rückweg kam halt dann die böse Ladung. Ja, aber danach war dann ein bisschen Ruhe und dann abends, als die Band gespielt hat, kamen so langsam die Leute wieder und es war dann doch noch ein netter Abend.
Okay. Das ist ja immerhin noch was. Ne? Was würdest du sagen, so vom Größenverhältnis, wo kann man das ungefähr einordnen? Hast du irgendeine Idee? Wurde da irgendwas bekannt gegeben?
Ja, ich hab so ein paar Zahlen gehört, aber das ist, von den Events, die es jetzt so gibt, deutlich, deutlich kleiner.
Ah, ja, okay.
Die Location ist groß, die ist also auch eine schöne Location, schön weitläufig. Es war das erste Mal, das Wetter war, geht so im Forecast. Von daher, ja, muss man mal gucken, was das zweite Jahr bringt, würde ich sagen.
Also die Ansage ist, es findet nochmal statt, auf jeden Fall.
Das habe ich, soweit habe ich das bislang gehört. Ja. Und ich denke, dass genug Leute da waren und auch genug Aussteller da waren, um das zumindest mal, da man mit einer schwarzen Null rauskommt, dass man es nochmal machen kann.
Cool. Ja, dann bin ich vielleicht auch mal dabei, das wäre ja schön. Also man kann das ja mit einer schönen Tour verbinden auch, aber von hier oben, ne, das ist, musst du ja bald eine Woche frei nehmen, sag ich mal, mit allem drum und dran.
Ja, das ist schon ordentlich. Mhm. Ich bin auch mit dem Auto runtergefahren und nicht mit dem Motorrad.
Kann ich verstehen.
Weil mir das mit dem Wettervorkast einfach viel zu.
Also du, mal ganz ehrlich, mal Hosen runter von uns beiden Abenteurern, möchte gern Abenteurern hier, ja. Wir haben jetzt auch so ein Event in der Eifel, Live-Podcast, nochmal kurze Werbung an der Stelle, liebe Leute, wir haben Live-Podcast am 16.09. im Café Fahrtwind in Aachen. Da kommen ganz, ganz viele aus der Bubble, sage ich mal, auch ganz viele, die man so von YouTube kennt und so. Da lohnt es sich vorbeizuschauen um 16 Uhr, glaube ich. Guck doch mal in die Shownotes, da steht es ganz genau. Worauf ich hinaus will, ist, ich werde wohl auch mit Auto kommen. Weil, also, wenn ich das mit einer schönen Tour verbinden kann, bin ich der Letzte, der sagt, ey, ich fahre mit Auto, ich habe keine Lust auf Motorrad. Das natürlich, lieben gern, gerade bei schönem Wetter, Eifel ist eh toll. Aber wenn ich weiß, dass ich da schnell sein muss und Autobahn fahre, ey, da bin ich zu alt für inzwischen.
Ja, ich fahre auch keine Autobahn, das vermeide ich. Also klar, wenn es sein muss, muss es sein. Ich würde das immer vermeiden. Ja. Und wenn du dann vom Norden runter nach Aachen fährst und machst keine Autobahn, dann ist das einfach auch ein echt langer Trip.
Ja. Ich habe einem der letzten Podcasts habe ich gesagt, wir haben immer noch keine Lösung für unsere Tour jetzt im Oktober. Wir wollen nach Tunesien und da fährt unsere Fähre Mitte Oktober.
Und dann kannst du ja vorher noch zu unserem ACT-Event kommen in Aachen.
Ja, ich
nämlich auch bei Aachen.
Ja, da können wir auch noch mal kurz Werbung machen. Das ist nämlich in Kleinau ist das, ne? Kleinau heißt der Ort.
Ja, gut informiert, ja.
Ja, genau. Ich bin immer hier up to date. Wie heißt mal der Ort daneben? Warte mal, Monschau.
Monschau,
ist das nicht?
Ist das ein Nachbarort? Ja, kann sein.
Ja, Monschau, ja. Liebe Grüße an unsere Monschauer Hörer. Da gibt es mindestens zwei, die ich kenne. Ja, auf jeden Fall hilfreich. Da war früher auch mal ein Event, auf dem ich war. Und da ist eine ganz, ganz tolle Motocross-Strecke. Und wenn ich mich nicht irre, darf man an eurem Event darauf fahren mit seiner großen Maschine. Und das ist ein irres Highlight, Leute. Es lohnt sich total. Ja. Und wie ich euch kenne, gibt es da auch eine Bratwurst auf der Hand irgendwo.
Es gibt ja, es gibt sogar Vollcatering mit Grill, mit allem.
Traum. Also nur für die ganz hartgesottenen Abenteurer wird man da schön verwöhnt. Leute, schaut euch das mal an. Links setzen wir auch in die Shownotes rein, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir werden gleich noch ganz viel zum ACT erzählen. Aber was ich noch erzählen wollte ist, ich habe da ja gesagt in dem Podcast, dass wir immer noch keine Möglichkeit gefunden haben, unsere Mopeds nach Genua zu bekommen. Woraufhin ich habe sage und schreibe 6 böse Nachrichten bekommen. Nee, böse nicht, das war jetzt übertrieben, aber 6 kritische Nachrichten auf Instagram bekommen. Unter anderem, warum fahrt ihr nicht mal Motorrad? Ne? Und ich habe durchaus zwischen den Zeilen gehört, ja, ne, ihr kleinen Luxus-Glamping-Leute und so. Aber euch da draußen möchte ich mal eins sagen, ja, es ist Mitte Oktober und ich habe nicht so viel Zeit. Das ist ja das Ding. Ich kann nicht durch schön Benelux-Tour Vogesen machen. Ich müsste dann Autobahn fahren. Hab ich Bock, Mitte Oktober die olle A7 oder A1 runterzuknallen mit meinen Cross-Reifen? Nein. Also, Leute, wer freiwillig mein Motorrad nach Genua fahren möchte von Bremen, dem würde ich das jetzt hier mal so anbieten.
Aber dann muss natürlich auch noch vor Genua ein Reifenwechsel gemacht werden, ja, damit du noch einen Dollar hast auf deinem Trip.
Der ist eckig, wenn er da ankommt. Ja. Ne? Nee, ich sag dir, wie es ist, ich habe jetzt einen Flug gebucht und wir finden schon einen Weg, die Motorräder da irgendwie hinzubekommen. Es fährt halt auch kein Autozug mehr, ne? Der letzte würde noch gerade so hinfahren und der fährt auch nur bis Lörrach in die Schweiz. Mhm. Von da ist es immer noch ein ganz schönes Stück. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Aber es gibt da schon Ideen und Pläne. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Mit Zeit geht aber alles, aber wenn die Zeit nicht da ist, dann halte ich das auch für schwierig.
Eben. Mirko, was bist du so für ein, wie kann man das nennen, was für eine Reisedynamik ist so dein Favorit? Bist du eher der Gewalttourenfahrer? Wahrscheinlich nicht, so wie sich das gerade anhört. Ne? So, ich habe meine Tour gemacht, 14 Länder in 14 Tagen, fand ich schlimm und richtig furchtbar, würde ich nie wieder machen. Mhm. Bist du eher jemand, der sein Motorrad da irgendwo hinbringen lässt und da ganz in Ruhe fährt, beziehungsweise was ausleiht? Oder bist du jemand, der zum Beispiel gibt's ja auch diese, das hatten wir, wie haben wir das genannt? Perlenschnur-Tour oder so haben wir das genannt, dass man zum Beispiel sagt, ich fahre einen Abschnitt und wenn ich das nächste Mal Urlaub fahre, fahre ich von da weiter. Das gibt's ja auch.
So. Nee, das habe ich noch nie
was
gemacht.
Was ist so dein Style?
Also ich komme eigentlich aus dem Rennsport. Also ich habe eigentlich früher nur Rennstrecke gefahren.
Ah, okay. Da fährt man eben mit Anhänger hin.
Und habe dann irgendwann aber, hat es bei mir Klick gemacht und habe dann quasi umgesattelt auf eine GS tatsächlich, mein erstes Reisemotorrad.
Wie alt warst du da?
30.
Das ist aber also, sehr jung für eine GS, ne?
Ja,
kleiner Seitenhieb, ich darf das sagen als GS-Fahrer.
Ja, alles gut. Ich hab mich hingesetzt und habe einen Zettel gemacht und habe gedacht, was ist das richtige Motorrad? Ja. Ich plus Sozius plus Reise plus Gepäck und dann kommt man irgendwann an so ein Motorrad und das hat mir gut gefallen. Die Sitzposition, die neue, hat auf denselben Touren auf einmal andere Blickwinkel eröffnet das hat mir gut gefallen. Ja. Und habe dann, ich habe auch schon eine große Tour hinter mir, 21 Monate, 77.000 Kilometer.
Hey. 77.000 Kilometer.
Ja. Bist ja bei Nordzentral und Südamerika.
Krass, da bist du aber zweimal um die Erde rum.
Ja, und das war auch nett, das war eine gute Zeit. Habe ich zusammen mit meiner Frau gemacht. Und seitdem fahre ich leider nicht mehr so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich bin beruflich sehr eingespannt und habe auch keinen Arbeitsweg, weil mein Büro ist in Portugal und der Rest von dem Büro ist zu Hause. Ich habe einfach keinen Dienstweg.
Aber dazu sagen wir mal gleich, deine Arbeiten, die hängen ja trotzdem alle mit Motorrad irgendwie zusammen, ne? Also
ja, das Thema, mache ich schon ganz lang.
Das Thema beschäftigt dich schon, ne, muss man sagen.
Ja, ja.
Ey Mirko, aber das merke ich mir mal gleich im Hinterkopf. Da haben wir ja schon mal gleich einen Grund, uns nochmal zu treffen, dass wir mal ein bisschen über deine Tour reden. Das hört sich ja mega interessant an.
Gerne.
Heute, wie gesagt, ein bisschen anderes Thema. Wir müssen dich erstmal nochmal ein bisschen, wir müssen die Leute mal abholen, wo sie sind, ne? Mirko, wer bist du denn überhaupt?
Ja, also ich bin der Mirko vom ACT, von den Adventure Country Tracks.
Der Mirko bist du vom ACT. Ja, man könnte dich wirklich kennen, ne? Zum Beispiel, wenn man da mal so ein paar Filme geschaut hat, die es bei YouTube gibt zum Beispiel, ne? Da könnte man dich mal gesehen haben oder auf der Homepage natürlich oder auf diversen Bildern, die man zusammenhängt. Falls ihr Mitglieder seid, ne? Dazu gleich ein bisschen mehr, was das bedeutet. Dann habt ihr ihn mit Sicherheit schon mal gelesen oder gesehen. Ne? Man kommt ja gar nicht um dich herum, wenn es um ACT geht. Lass uns doch da mal direkt einsteigen. Seit wann gibt es das eigentlich?
Wir, das sind der Martin vom Touratec und der Elvio von Touratec und meine einer, haben 2000, 16, ja Ende 15, Anfang 16 überlegt, wie wir ein bisschen Content kreieren können. Damals noch einfach für die Firmen. Also es war einfach eine Werbeidee, eine Marketingidee und haben dann in Portugal den ersten ACT 2016 gemacht. Und das war so gut und so schön und wir haben da so viel Feedback drauf gekriegt, dass wir uns überlegt haben, hey, das könnte was für die Community sein. Lass uns da mal ein bisschen genauer drüber nachdenken. Und haben dann einen Verein gegründet, den Adventure Country Tracks e.V. Und machen seitdem einmal im Jahr ein Abenteuer in einem europäischen Land mit dem dort möglichst größten Offroad-Anteil. So wollen wir es mal formulieren.
ACT, du hast gerade schon gesagt, steht für Adventure Country Tracks. Und wenn man sich ein bisschen mit der Bubble beschäftigt, dann hat man das schon mal gesehen, gehört. Irgendwie ist man drauf gestoßen mit Sicherheit. Das ist ja echt schon ein paar Jährchen her, dass ihr damit Übrigens, liebe Grüße an den Martin, den kenne ich auch. Was mich jetzt interessieren würde an der Stelle ist, was war denn da? Du sagst, ihr wolltet Content machen. Was war denn damals die Perspektive wirklich? Habt ihr damals gedacht, ja, ey, eventuell machen wir halt irgendwie ein paar Werbefotos so, die wir gebrauchen können für Homepage und so? Oder hattet ihr denn irgendeine Vision, dass das mal das wird, was es heute ist?
Nein, absolut gar nicht. Das waren drei Firmen, das war Suzuki, Sena und Touratech zu der Zeit. Und wir haben das einfach gemeinsam gemacht, um ja einfach, ich sag jetzt mal, Kosten zu sparen und vielleicht auch noch irgendwie einen gewissen Spirit mit rüberbringen zu können. Und dass das mal so wird, wie es heute ist, das hätte keiner gedacht. Nein, das ist...
Welches war nochmal der allererste ACT, also von dem wir gerade reden?
Portugal.
Ah, das war Portugal. Der berühmte Portugal-Track. Genau. Ich erinnere mich dran, dass das wirklich damals hier bei Touratech dann in den Magazinen drin stand und sowas. Und alle so dachten, hä, ist das sowas wie Trans-Euro-Trail? Ist das irgendwie das Gleiche? Nee, ist es nicht, ne? Ihr hattet schon andere Ambitionen irgendwie an das ganze Ding.
Genau, also wir sind mit dem Ted auch recht gut befreundet. Also der John, der das Ganze mal initiiert hat, ist ein Bekannter, würde ich jetzt mal sagen. Und das Konzept ist same, same, but different, würde ich jetzt sagen. Also der Ted ist für sportlich ambitionierte Kleinkubikler.
Ja.
Und der ACT ist für reisefreudige Großkubikler.
Das ist so der größte,
Unterschied. Und also der Ted wird halt gescoutet von mehreren Leuten, von diesen Linesmännern, den die haben. Und wir haben halt ein Scouting-Team, was den Track scoutet. Und wir versuchen in Kooperation mit den lokalen Institutionen das Ganze legal zu halten und diese Wege auch offen zu halten. Also wir haben dann ein bisschen anderes Konzept. Wir haben jetzt sieben Tracks, glaube ich, und 7 Länder und das ja ist einfach eine tolle Sache. Ich bin da immer noch leidenschaftlich dabei. Das ist macht einfach Spaß.
Ja. Stelle ich mir schon sehr spannend vor, dass ihr damals gestartet seid in Portugal und gar nicht so wusstet, was daraus wird, ob da irgendwie was Größeres draus wird oder eben ein paar schöne Fotos, einfach noch ein paar schöne. Aber ich meine, ihr hattet ja schon volles Filmteam da. Das wurde ja vorgescoutet alles und so, ne? Also ein Riesenaufwand stand ja schon dahinter, wenn man das so beobachtet hat. Und
das sollte auch ein Film werden. Also der Plan war schon auch ein Film. Ja, da sollte ein Film raus werden, aber dass das mal mehr als ein Marketing-Tool wird, also dass es wirklich von der Community angenommen wird, das konnte ja keiner ahnen.
Ja, ja.
Also
ich hätte damals auch schon gesagt, die Leute lecken sich schon die Finger nach sowas, ne? Weil in Deutschland zum Beispiel ist Offroad-Fahren nicht so einfach, insbesondere wenn man so unterm Harz, sage ich mal. Hier oben im Norden, da geht schon noch relativ viel. In Niedersachsen, das ist erstaunlich viel gegenüber zum Beispiel, was mir Leute auch so sehr Offroad ambitionierte Leute aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Hessen und so erzählen. Ey, wenn du da irgendwie auf dem falschen Waldweg biegst, aus Versehen, da landest du sofort irgendwo hinter Gittern. So ungefähr hört sich das an. Und die sind alle mega dankbar, ne? Und die Frage, was mich interessieren würde, ist, wer sind denn die durchschnittlichen Konsumenten von den Tracks? Also wer ist bei euch im Verein so? Ist das wirklich querbeet oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, also tatsächlich querbeet und auch international. Also das geht durch alle Länder. Wir haben Engländer, Portugiesen, Italiener, Franzosen, Schweizer, Österreicher, Deutsche, Holländer, da alles dabei. Und man kann gar nicht sagen, das ist der typische ACTler, aber es ist mit Sicherheit jemand, der nicht schon irgendwie zig Tets gefahren hat, sondern jemand, der nicht so viel Erfahrung hat und jemand, der eher so reiseabenteuerlustig ist. Ja. Also es ist ja schon ein bisschen gemäßigt da die ganze Nummer. Die ist immer noch anstrengend und herausfordernd, aber es ist kein, ja, es ist keine Rallye, ne?
Also, ja. Ich finde, wenn man so eure Filme sieht, dann merkt man schon, dass, also es erweckt den Anschein, als wenn ihr auch wirklich gut miteinander könnt. Ne, so kommt das jedenfalls in den Filmen immer sehr schön rüber. Und dass es aber auch eine wesentliche Komponente ist, ne? Dieses Ganze ist, das Motorradfahren ist eine Sache, aber man hat immer das Gefühl, boah, es werden immer voll viele so, ja, wie ihr da zusammen sitzt, wie ihr da lacht zusammen und so. Und das ist ja inzwischen auch eine gemischte Truppe, ne? Also es ist ja angefangen, sagst du ja, mit euch dreien, ne, hast du gesagt? Mhm. So. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele sind das inzwischen? Über 10?
Ja, das kommt immer so aufs Jahr an. Wir waren dieses Jahr, glaube ich, 14 Motorräder insgesamt.
Ja, krass.
Ja, ja. Also es ist, ist eine gute Truppe. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre, gibt es so eine Kerntruppe, wo unter anderem auch die Theresa mit dabei ist.
Ja, genau. Mädels halt auch dabei, ne? Super.
Genau. Und dann war der Bene mit dabei dieses Jahr. Und es ist einfach nur eine gute Truppe. Und auch da haben wir haben ja alle Altersklassen irgendwie. Und wir haben auch da unterschiedliche Nationalitäten dabei, das passt einfach super. Also du merkst, dieser Motorrad-Spirit, der ist ja frei von Farbe, Religion oder irgendwas.
Das ist auch schön eigentlich daran, ne?
Absolut. Ja. Und das merkst du einfach auf solchen Touren dann ganz genau wieder. Also da gibt's keine, das ist alles so familiär, ne?
Hey, das,
also,
das ist, so ist einfach schön. Mirko, das ist so ein Ding, das genieße ich an dieser Passion, an diesem Hobby. Auch so sehr, dass wenn du unterwegs bist, du bist irgendwie in Albanien unterwegs und triffst da Leute, die dir entgegenkommen, die den gleichen Track fahren wie du. Oder ich arbeite ja auch als Instructor in einem Enduro-Park. Dann hast du deine Gruppe und fragst mal, was machst denn du eigentlich in deinem normalen Leben und sowas, ne? Und dann hast du wirklich, ey, der eine ist Zahnarzt, der andere ist Busfahrer oder Busfahrerin und so weiter und so weiter. Mhm. Aber die sind in dem Moment, sind es alles Motorradfahrer und Motorradabenteurer, sag ich mal so. Das ist mega cool. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie, Scouting habe ich eben schon mal angesprochen, ne? Wenn ihr so ein Projekt angeht, zum Beispiel damals Portugal, bleiben wir mal dabei, wie sind da die Schritte so? Ich habe mal irgendwann so ein Making-of gesehen, da fuhr jemand mit dem Auto alles ab und hat alles abgecheckt.
Also wir fangen damit an, dass wir uns für ein Land entscheiden.
Ja.
Dann gehen wir her und machen mit Google Maps eine Landesanalyse. Dann nehmen wir eine Idee, die wir dann haben und gucken, okay, wo sind schon bekannte Offroad-Strecken, wo kreuzt man sich mit irgendwelchen anderen Strecken? Mhm. Und dann haben wir einen groben Plan. Und dann fährt ein Team von 2 Leuten los und scoutet diesen Track ab und macht dann den echten Track mit den Änderungen. Das heißt, die fahren teilweise, weiß ich nicht, 100, 200 Mal an eine Straße rein, um festzustellen, dass es da nicht weitergeht.
Das hört sich sehr aufwendig an, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ich bin selber beim Scouting noch nicht mit dabei gewesen. Ich glaube, das ist sehr aufwendig. Ja. Und wenn dieser Track dann steht, dann wird er hinterher in der Software dann noch irgendwie zu Ende gebastelt und fertig gemacht. Und dann fährt das Film, im optimalen Fall, fährt dann das Filmteam so 3-4 Wochen vor dem Filmdreh.
Fahren die alles schon mal ab?
Die machen dann schon mal so atmosphärische Aufnahmen, setzen die Punkte, wo wir dann hinterher filmen werden, weil du kannst ja nicht 1200 Kilometer abfilmen, dann wird das ja in 10 Stunden
Film. Ja, klar.
Genau, und dann geht's dann an den eigentlichen Filmdreh. Das ist schon eine recht aufwendige Nummer, aber das haben wir von Anfang an so gemacht und das wollen wir auch so beibehalten, weil ich glaube, dass gerade dieses, dass du da wirklich im Vorfeld schon einen Film gesehen hast, du weißt, was dich erwartet, das ist alles total planbar, du weißt genau, wie viel Zeit du brauchst, wobei wir natürlich auch, wir sagen immer 5 Tage plus Anreise und Abreise, aber wir haben Leute, die machen das in kürzerer Zeit und wir haben ganz viele Leute, die machen das in deutlich längerer Zeit. Also es ist da gibt's ja keine Regel, man muss das jetzt so tun.
Nein, das ist ja auch aber toll, dass es so ist.
Aber wir haben ja nur begrenzt Urlaub und dann will man seinen Urlaub ja auch noch mit der Familie teilen. Das heißt, man kann ja nicht seinen ganzen Urlaub nur dafür benutzen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen so ein planbares Abenteuer von 5 Tage plus Anreise. Mhm. Jeder weiß genau, was er an Zeit braucht und was ihn erwartet. Und das ist einfach ein machbares Abenteuer.
Mhm. Wie werde ich denn einer von der SET-Truppe? Muss man da irgendwie, also hat das mit den Sponsoren zu tun, die da mit drin hängen, also die Unternehmen
auch,
oder?
Ja. Auch. Also es ist so, dass.
Ja, erzähl.
Es ist natürlich so, dass dieser aufwendige Prozess, also das, Der Verein hat zwei Säulen. Das eine ist der Verein und die Community und das Projekt. Das Projekt ist dann der Track und das und der Film. Und die sind schon sehr stark voneinander separiert. Also das werden zum Beispiel keine Mitgliedergelder dafür benutzt, den Film zu produzieren, sondern das ist wirklich eine Geschichte, das läuft über die Partner und Sponsoren. Unser Ziel ist es, also so in 5 Jahren oder wann auch immer, wäre unser Ziel, dass alle Hersteller mit an Bord sind, dass man wirklich auch alle verschiedenen Motorräder mit dabei hat, damit man auch sehen kann, wie verhält sich welches Motorrad, was können die Motorräder. Jetzt habe ich den Faden verloren, kommt nicht oft vor, aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Also genau, es ging ja darum, wie hat man als normaler Mensch da irgendwie Möglichkeit, in dieses Team mal zu kommen? Oder ist das super?
Ja, also wir haben dann bei den Sponsoren ist das so, dass die sich quasi in das Projekt einkaufen, klingt blöd, aber,
So ist
als,
ja.
Partner, ist ja als Partner involvieren und haben die Möglichkeit, einen Fahrer zu stellen, der das Unternehmen repräsentiert. Und im besten Falle passt das dann auch ganz gut. Ja. Wir haben aber auch Leute dabei, so wie wir hatten dies Jahr die Theresa mit dabei, die mal nicht für Revit gefahren ist, sondern tatsächlich für ein ACT mitgefahren ist, um dann Social Media Content zu erstellen zum Beispiel. Ja. Wir haben auch schon Wildcard-Fahrer gehabt. Das Problem ist mit dem Mitnehmen von Menschen, wo man kein Hintergrundwissen von hat. Es ist ein unheimlich strikter Zeitplan. Also es ist so, dass unser Tagesablauf, ich sag mal 6.30 Uhr Frühstück, 7 Uhr Abfahrt und abends 8, 9 Uhr Hotel ankommen.
Da ist nichts mit Saufi die ganze Nacht und so, das geht nicht.
Nee. Und auch tagsüber ist wirklich so, der Bene hatte das jetzt erzählt auf dem Event, wo wir waren, dass er da ganz überrascht war, wie strukturiert das Ganze doch ist, wenn wir irgendwo anhalten, dann kannst du nicht einfach einen Helm abnehmen. Den Helm kannst du nur dann abnehmen, wenn auch gesagt wird, Helm abnehmen, weil sonst kriegen wir diesen Zeitplan nicht hin. Ja. Und dann musst du natürlich auch einen gewissen Grad an Fahrkönnen mitbringen.
Genau, das wollte ich auch noch fragen. So, das ist ja, du sagst ja, wir versuchen die Tracks grundsätzlich so zu halten, dass sie nicht nur für Motocross-Sportfahrer sind, sondern eben für
unbedingt,
in Anführungsstrichen, jeder Mann, jede Frau. Aber gerade bei euch, ich meine, ihr habt wahrscheinlich ein gewisses Tempo auch und das muss man schon halten, weil sonst zieht's ja die Gruppe auseinander. Das ist ja voll Banane dann, ne?
Ja. Genau. Und wir müssen ja, wenn wir diese Abschnitte, wo wir filmen, dann fährst du diesen Abschnitt ja, ich weiß nicht, 3-4 Mal hin und her.
Alle jetzt trotzdem so, was, das ist inszeniert. Ja, Leute, natürlich ist das so. Und ich wette, ihr habt auch genaue Instruktionen, so dass ihr sehr langsam fahrt und sowas, schätze ich mal, ne?
Nee, das ist schon, also es ist schon alles sehr real. Wenn wir diese Fahrt öfter machen, dann liegt das im Grunde nur an dem Grund, dass zum Beispiel jemand einem anderen viel zu dicht aufgefahren ist, weil er die Geschwindigkeit nicht halten konnte, die Kamera nicht mitkam. Solche Dinge sind das eher.
Okay, ne?
Wir fahren schon, also die auch in dem Film, da ist wenig bis gar nichts gestellt. Mhm. Und so wie das da ist, so ist es tatsächlich auch dann in echt. Natürlich ist es ein Film, natürlich geben wir uns Mühe, besonders toll auszusehen. Ja. Aber nee, das ist schon ziemlich real. Also,
ja, das ist schon interessant.
Das ist schon,
ne?
gerne Doku.
Aber das heißt aber eben auch, ihr fahrt die Strecke im Prinzip mehrfach, ne? Weil ihr viele Stellen einfach wirklich 3-4 Mal fahrt und so.
Genau.
Und ich erinnere mich zum Beispiel an Rumänien, da ist, meine ich, auch echt ein unschöner Unfall gewesen. Das ist auch mit drin im Film. Ich glaube, es war Rumänien. Auch sowas ist ja drin dann alles. Sowas kann ja auch passieren.
In Rumänien ist beim Scouting ein Unfall.
Ach, beim Scouting war das so, okay.
Genau, da ist einer von dem Scouting-Team, der ist ganz, ganz doof gestürzt und dann kopfüber in einem Bach gelandet.
Ja, genau, das meinte ich so. Das heißt, da sagt ihr jetzt auch, das ist halt so passiert und natürlich wird er gesagt haben, ja, das ist okay, wenn ihr das gefilmt habt und so. Aber das finde ich krass, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie alles schön blank poliert und keine Ahnung. Und was ich auch gut finde, ist, Mirko, dass du hier einmal klar und ehrlich gesagt hast, Leute, es ist eben insofern nicht inszeniert, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, wir sind bis 10 im Hotel, treffen uns an Punkt X, ne? Machen ein paar. Nein, das ist natürlich nicht.
Ja, nee, das geht nicht.
Und das heißt,
und wir fahren auch. Unsere Motorräder sind auch beladen. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, ihr habt ja da euren Servicewagen bei und so. Nee. Also jeder muss sich um seinen Mist kümmern. Das heißt, die Koffer oder die Stofftaschen, die sind alle befüllt mit dem Zeug, was man bei sich hat.
Ah, okay,
also das ist schon.
Ja, erzählt euch ja auch teilweise, ne? Also zumindest in Portugal.
Das haben wir leider lange schon nicht mehr gemacht. Ja. Das hat sich, Ich meine, in Portugal haben wir das noch mehr gemacht. Genau. Und dann in Griechenland hatten wir auch gezeltet. In Rumänien hatten wir nicht gezeltet. Da gab's, wir waren ja in Rumänien, als dieses schwere Unwetter in Rumänien war. Mhm. Das heißt, wir hatten da ja so ein Wetter wie jetzt auf dem Event ungefähr. Da war Zelten nicht angesagt.
Hey.
Wir würden gerne mehr zelten, aber dann müssten wir die Produktionszeit in die Länge ziehen, was dann auch wieder schwierig ist. Mhm. Da müssen wir mal gucken,
logistisch wie das halt ein Thema so, ne?
Bitte?
Logistisch halt auch ein Thema, ne? Also du musst dann total. Ja abends noch aufbauen, du musst morgens, wenn ihr sagt, ihr fahrt teilweise um 6 Uhr irgendwas, fahrt ihr halt los oder frühstückt, ne? Dann musst du den Kram auch noch alles im Griff haben und so. Und ich weiß ja auch, wie es ist. Ich fahre ja auch manchmal mit ein paar Leuten, mache ich solche Touren und bis der Letzte da wirklich seine Heringe eingepackt hat und so, das ist, muss man alles mit einberechnen dann, ne?
Wir sind ja nicht im Urlaub, das heißt, wir können nicht sagen, so am Dienstag, jetzt sind wir doch alle kaputt, die Nacht war nicht so gut, wir machen heute mal Pause, das geht halt nicht. Ja. Ne? Wir haben auch nur diesen einen Versuch, also der ACT, der hat ja keine unendlichen Mittel, das heißt, wir haben einen Versuch und der muss funktionieren, da können wir nicht zu viel Risiko eingehen. Ja.
Aber hier mal an der Stelle gesagt, wir haben vor 2 Folgen oder wann war unsere Pyrenäen-Folge? Da war unter anderem der Olli zu Gast, der ist nämlich diesen Sommer die ACT-Tour gefahren, die ACT-Tour Pyrenäen, der war ganz begeistert. Und der hat gesagt, aber das Coole ist halt, gerade, der war mit 2 unterwegs, die noch nicht so viel Erfahrung hatten. Du kannst eben auch immer sagen, wie du ja auch meintest, als normales Vereinsmitglied, der einfach so Urlaub da macht, ey, das reicht jetzt erstmal, ich mach mal einen Tag Pause oder ich fahre einen gewissen Abschnitt mal Straße und so, das ist alles kein Problem, ne? Also die Tracks geben das ja her, dass man sagt,
genau.
Ihr bewegt euch ja auch nicht so weit im Outback, jedenfalls hat er das so erzählt, in Pyrenäen, dass du irgendwie nie in der Lage, dass du sagst, ich bin jetzt 5 Tage von Zivilisation weg, das ist ja alles gar nicht so. Das ist alles
machbar. Leider können wir das hier nicht umsetzen. Wir würden das gerne. Also unsere Kollegen in den USA, die BDA, die machen das ja, also die machen das ein ähnliches oder selbe Konzept in den USA. Ja. Da kannst du 5 Tage fahren, ohne irgendjemanden zu sehen.
Das ist heavy.
Ja, das haben wir ja hier nicht. Also, aber wir bewegen uns abseits der Piste, also bewusst abseits der Touri-Pfade und bringen auch tatsächlich, also es gibt in Rumänien und auch in Portugal und auch in Griechenland haben wir Feedback von Restaurants und Hotelbetreibern bekommen. Also wenn ich das so sage, dann reden wir von kleinen Hotels, Pensionen und kleinen Restaurants, also nicht von irgendwelchen Riesendingern. Ja. Und da ist das so, dass es gibt Hotels, die früher nur halbjährlich auf hatten, die jetzt ganzjährlich aufmachen können.
Haben die rückgemeldet.
Genau. Und das ist einfach, das ist doch toll, wenn wir da in der Region, wo sonst keine Touristen sind, jemanden hinbringen können, um dort den Locals irgendwie unter die Arme zu greifen, finde ich das mega. Also ist einfach toll.
Ja. Mirko, bevor wir gleich mal ein bisschen quatschen über, was ich eigentlich mitbringen muss, außer, dass ich ein bisschen Erfahrung haben sollte, um mich nicht selber zu gefährden, reden wir gleich mal ein bisschen drüber, was mein Motorrad können muss, was ich an Equipment unbedingt dabei haben muss. Aber da wir jetzt schon über die verschiedenen ACT-Strecken geredet haben, ne? Wie viel gibt's denn inzwischen?
7. Also wir haben dieses Jahr den 7. vollendet und der 8. ist in Vorbereitung.
Ja.
Und wir haben noch 3 weitere, wo wir schon wissen, wo es hingeht.
Ach krass, das ist natürlich noch geheim, ne? Das wird immer so ein bisschen dann
total
exklusiv gehalten, das weiß ich. Aber 7 sind ja bekannt, die kann man sich ja auch schon anschauen und die GPX.
Ja, den 7. noch nicht. Der 7. ist ja von diesem Jahr, das ist der Kroatien-Track, den wir dieses Jahr gemacht haben.
Genau.
Da kommt der Film am 25. Dezember.
Der kommt im Film.
Und der Track in der wahrscheinlich 2. Januarwoche nächstes Jahr.
Aber du darfst schon darüber reden?
Ja, auf jeden Fall.
Wie war es denn in Kroatien? Das interessiert mich ja.
Geil.
Ich bin mal ein bisschen den Trans-Euro Trail da gefahren und Offroad unterwegs gewesen. Und was ich noch so weiß, gerade im Inland ist das ganz schön knackig da.
Ja.
Also mit einer großen Maschine.
Also jeder Track ist wirklich anders. Es gibt keinen Track, der ist wie der andere.
Ja.
Und wir haben auch verschiedene Schwierigkeitsgräde. Und bislang war, also seit letztem Jahr war eigentlich England so der technisch schwierigste. Und ich glaube, dass der dieses Jahr abgelöst wird, noch nicht mal aufgrund der technischen Schwierigkeit. Ja. Aber wir haben ungefähr 80% Offroad-Anteil. Das ist der Track mit dem höchsten Offroad-Anteil.
Ja.
Und das schlaucht. Also das ist einfach, das schlaucht.
Das glaube ich. Ey, und dann vor allen Dingen, Das darf man immer nicht vergessen, mit so vielen Leuten, das macht, also erstmal Filmgeschichte und so, klar, das kommt auch noch dazu, aber überhaupt mit so vielen Leuten zu fahren, ist auch echt krass im Gelände. Also ich habe für mich mal privat so eine Grenze gezogen bei maximal 4-5 Leuten, dann finde ich es persönlich anstrengend, weil es sich immer, also man muss schon das gleiche Niveau fahren, sonst ist das schwierig und sonst bist du nur dabei, immer zu warten und Leute irgendwie rauszuziehen, wo und keine Ahnung, finde ich. Und dann hast du zum Beispiel eine Flussdurchfahrt, wo du wirklich absteigst und das alles abcheckst und so und das ganze Safety machst, aber bis dann alle durch sind und so, ne? Ja, das zieht sich. Das, ja. Kann ich gut verstehen.
Ja, also wir haben auch, ich glaube, dass also 14 Motorräder, zwei davon ist Kamerateam, also auf dem einen Motorrad sitzt der Stefan von Rugged Frames, der auch schon seit Stunde
Klabunde.
Null dabei ist. Der sitzt ja auf dem
Grüße
Motorrad.
An der Stelle. Ja. Mensch, die Bubble ist klein, und, Jürgen. Man kennt sich.
Ja, total. Family. Ja. Und ein Motorrad ist besetzt von einem Fotografen, den wir dieses Jahr das erste Mal dabei hatten, dem Claudius.
Ja.
Das heißt, es sind 12 Mitfahrer, Teilnehmer, plus zwei von dem Mediateam, 14 Motorräder.
Ja.
Und natürlich, wenn du da eine Flussdurchfahrt hast und wir wollen da Foto und Video machen, das heißt, wir fahren dann vielleicht sogar zweimal durch, das dauert.
Ja.
Aber es macht
auch Spaß. Es macht auch Spaß, ne? Das wissen wir alle. Ja, Croatia, da sind wir alle schon mal gespannt drauf. Kreuzt euch das an, gerade im Dezember, wo man wenig Motorrad fährt, die meisten jedenfalls von uns, dass man sich da mal sowas schön reinziehen kann. Vielleicht, liebe Leute, machen wir hier ja so ein kleines Eventchen mal. Wir wollen jetzt im Berghast auch ein bisschen mehr mit Twitch machen, dass wir zum Beispiel zusammen das gucken und uns dann live darüber unterhalten können. Vielleicht kommt da ja der Mirko dazu. Das schauen wir mal alles.
Ja, vielleicht lade ich dich ja auch zu unserer Kinopremiere ein.
Hallo,
wir planen Mirko. Das erste Mal eine,
ja, geil,
eine Kino-Vorpremiere zu machen.
Oh, das hört sich ja fantastisch an.
Ja, da sind wir noch in der Planung. Wir sind ja relativ klein. Also was die Manpower hinter dem ACT angeht, sind wir relativ klein. Und deswegen dauert alles immer ein bisschen länger.
Ja, das macht's aber auch irgendwo sympathisch, ne? Nochmal kurz zurück zu den Strecken. Wir zählen sie mal auf. Es gibt Portugal, es gibt Rumänien, Griechenland, jetzt Kroatien kommt jetzt im Winter, Italien gibt's, die Pyrenäen und United Kingdom. Sag mal, United Kingdom, ne? War da nicht Charlie Bowman dabei?
Der war auch in Kroatien mit dabei. Der Charlie ist mittlerweile Mitglied vom ACT-Team.
Boah, was ist das für ein Typ so?
Geil, macht Spaß.
Oh, ich finde den ja so geil. Ich habe noch nie live getroffen, leider nirgends, aber ist einer meiner ganz großen. Ich meine, ich bin natürlich Fan der ersten Stunde von Long Way Round und so, aber ich habe ihn halt viel verfolgt, seinen ganzen Kram, den er dazwischen gemacht hat, die Bücher gelesen und so weiter. Ich finde den ganz, ganz toll. Und umso schöner, wenn du sagst, der ist wirklich so.
Ja, also ich habe Charlie kennengelernt 2014 und seitdem haben wir eigentlich immer mal wieder Kontakt gehabt für seine Projekte, die er so gemacht hat, wo ich ihn mit Material unterstützt habe.
Ja.
Und jetzt beim ACT. Also der Charlie ist so, wie er in den Filmen ist, so ist er eigentlich auch im Leben. Also der ist einfach ein lustiger Typ, der hat typisch britischen Humor.
Ja.
Fährt exzellent Motorrad und macht total Spaß.
Der hatte doch aber auch so gesundheitliche Probleme. Das ist aber alles cool wieder bei dem. Der kann schön mitfahren bei euch.
Also der kann deutlich besser mitfahren als mitlaufen, ja.
Okay, verstehe. Wer das nicht auf dem Schirm, also Charlie Bowman ist, ich will nicht zu weit ausholen, aber der war mal Schauspieler sogar früher.
Der war mal Schauspieler, der Vater war ein großer Filmdirektor.
Ja, genau. So wirklich recht bekannt. Und der hat immer schon Motorrad, war immer schon ein Riesenthema bei dem und der hat dann irgendwann diese legendäre Reise gemacht, Long Way Round, mit Ewan McGregor zusammen. Dadurch ist das so richtig in Schwung gekommen, das ganze Ding. Und dann war der eigentlich nur noch mit Motorrad beschäftigt. Und vor allem mit so Abenteuer-Motorradreisen. Der hat viel gemacht. Der hat mal für BMW GS hat er ganz viel gemacht, aber dann für Triumph war der ganz viel unterwegs und ich weiß nicht für wen noch alles. Dann hat er geführte Reisen, meine ich, viel, viel angeboten und immer wieder auch so Fernsehprojekte gemacht. Also du kennst aber schon auch dieses bei Any Means und so von ihm. Das habe ich alles mehrfach gesehen, ne? Also mega cool. Wenn der zum Kino-Event kommt, ne?
Ja, der ist definitiv mit dabei.
Und du lädst mich dahin ein, da werde ich, also ich weiß gar nicht, was ich dir da im Tausch anbiete. Mein Körper auf jeden Fall kann ich anbieten.
Also ich bin heute 46, also nicht nur heute, auch gestern und morgen. Ja. Und wenn man jetzt rechnen kann, dann weiß man, dass die Umstellung von Sport auf Reiseenduro in dem Jahr war, wo Long Way Around kam. Das heißt, auch Charlie ist bei mir einer der Leute, die mich dazu animiert haben, das zu machen.
Da muss man echt nicht viel zu sagen, nur dass man das unbedingt gucken muss. Wir haben hier im Berghast mehrere Folgen zu den Staffeln gemacht. Wir haben mal ein Riesen-Special gemacht und so. Hört das gerne mal nach und ich bin gerade richtig beglückseelt, dass mir jemand mal sagt, Mann, ne, der ist wirklich so. Nicht so wie so andere Leute, die im Fernsehen sind, die in Wirklichkeit voll die Arschlöcher sind. Nein, das ist wirklich ein boxsympathischer Typ. Mega geil, da freue ich mich aber. Mirko, dann lass uns doch nochmal kurz über die ACT, warte mal, Italien sprechen. Wir hatten letztes Jahr einen Podcast hier von unserer lieben Carla. Die war mit dem Angelo, den kennst du natürlich auch.
Ja.
Waren die beiden unterwegs auf den Tracks in Italien und haben, die waren damals richtige Rookies noch. Also das war ihre erste große Offroad-Tour. Und die waren super begeistert. Aus heutiger Sicht sagen beide, war das wahrscheinlich gar nicht so schlimm. War eigentlich eine ganz, ganz tolle Tour für welche, die das noch nicht so viel gemacht haben. Wie würdest du das beurteilen? So als Einstieg?
Italien ist auch, ja, würde ich auch als Einstiegs-ACT benennen. Wir haben immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir sagen, die ist auch für Anfänger, dann reden wir nicht von Motorradanfängern.
Ja, wichtig.
Wir reden dann von Menschen, die sicher Motorrad fahren und gut Motorrad fahren und ich sag mal, einen Kurs mitgemacht haben, zum Beispiel bei dir.
Ja.
Und dann würde ich den Leuten das zutrauen, den ACT Italien sicher zu fahren. Wichtig ist, und das ist auch so ein Thema, was wir immer wieder haben, es gibt Leute, die sagen, nee, ich fahre immer alles alleine. Da kann ich nur echt von abraten. Und
meine
so schlimm das ist, aber wenn wir jetzt die Geschichte mit dem Jakob in Rumänien nochmal aufnehmen wollen, der ist Gesicht über im Bach gelandet und zwar ohnmächtig.
Alter, ja.
Wenn das der alleine gewesen wäre, also hätte Fahrradkette. Mhm. Und deswegen, das kann einfach ganz schnell sein und also mindestens zu zweit fahren. Und dann kann man den Track schaffen. Wir kriegen unheimlich viel Feedback von Leuten, die dann gefahren sind, das erste Mal so ein Offroad-Abenteuer erlebt haben. Und wenn die dann sagen, boah, das war mega anstrengend, wir sind abends wirklich müde ins Bett gefallen, das ist genau das Ziel. Also du sollst am Hotel ankommen und sollst mehr oder weniger kaputt sein, aber auch stolz
aber auch und grinsend glücklich. Grinsend von Ohr zu Ohr am besten, ne?
Genau.
Aber interessant, Mirko, dass du das nochmal erwähnst. Das klingt immer so konstruiert, aber diese Sachen sind ja wirklich auch schon passiert. Ich habe auch das mal erlebt. Also wenn man zum Beispiel man fährst durch ein Flussbett, was überhaupt nicht tief ist, 20 Zentimeter oder so, aber du stürzt so unglücklich, dass du unter deinem Bike liegst, ne? Und du kommst dann nicht weg. Das ist einfach nur furchtbar. Das ist einfach nur furchtbar. Und ich, es ist ja genau mein Reden, Leute. Ich zumindest würde niemals eine Offroad-Tour alleine machen. Niemals. Mindestens zu zweit. Weil einfach ihr nicht alles kontrollieren könnt. Auch wenn ihr geile Fahrer seid.
Dieses Bild vom Lonely Rider, das ist vielleicht irgendwie sexy oder so, aber das ist, eigentlich ist das dumm. Also das macht wirklich gar keinen Sinn, weil du, wie du sagst, man kann, selbst wenn du anhältst, ja, und gerade so im Gelände, du hast halt keine ebene Fläche, dann ist das rechte Bein auf einmal deutlich kürzer als normalerweise, weil er eine Spurrille ist und dann liegst du da. Ja. Und wenn man blöd liegt, kriegt man das Motorrad nicht hochgehoben. Ja. Das geht nicht.
Und wenn sowas zum Beispiel akutes ist, ne, oder wenn wir sogar über so Unmacht reden oder so, ne, dann bringt dir auch ein Satellitenpieper nichts. Das ist dann alles egal, weil in einer Minute ist niemand da.
Ja, also toi, in den sieben ACTs, also in den 8 Jahren ACT, wir haben ja auch ein Corona-Jahr dazwischen, da gibt es übrigens auch, wenn man Humor versteht, hat riesen Spaß gemacht, es gibt die Corona-Home-Edition.
Ja, die schaut euch das an, liebe Leute.
Man ums Haus fahren, sehr lustig.
Inklusive Toilettenpapier-Gag, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, da sind einige... in unseren Augen Gags eingebaut. Mag vielleicht nicht jeder mögen, aber ich fand es sehr, sehr witzig. Das war ein toller Tag in einer schwierigen Zeit. Also in all diesen Tracks ist toi noch nicht wirklich viel Schlimmes passiert, aber wir haben unzählige Stürze. Also das ist einfach, da muss man sich auch nichts vormachen. Also wenn man so einen Trick macht, da fällt jeder mal hin. Das ist ganz normal. Ja. Also das gehört einfach auch mit dazu.
Zum Offroad-Fahren, so ist es halt, ne?
Ja.
Mann, genau. Mirko, hier fliegt die Zeit, ey. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde haben wir schon rum. Irre. Das weiß ich nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Wir haben hier eine Bearcast-Playlist. Die gibt's bei Spotify. Die könnt ihr abonnieren. Der folgen schon viele hundert Leute. Was mich sehr wundert, weil inzwischen nicht nur geiles Zeug drauf ist. Manche haben hier auch diese Liste etwas kompromittiert. Da werde ich mal aufräumen demnächst, ja, und den Schrott runterschmeißen. Aber es ist halt auch viel geiler Stuff drauf. Deswegen abonniert die gerne, kostet auch kein Geld. Und jeder darf da, der hier zu Gast ist, oder Leute, die sonst auch immer hier sind, dürfen sich ein Stück wünschen, was da drauf kommt. Und das darf gerne ein Stück sein, was du mit, zum Beispiel mit einer Reise verbindest oder was dich irgendwie ans Motorradfahren, ans Reisen erinnert. Aber vielleicht auch irgendwas, was irgendwie eine Bedeutung in deinem Leben hat. Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Song, der dir einfällt?
Boah, da gibt's ganz, ganz viel. Ich höre leider sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Musik. Da könnte ich dir jetzt leider, quasi eine zweite Playlist rüberschieben. Ja. Aber ich würde in dem Fall tatsächlich einen Titel wählen, den ich schon ganz, ganz lange kenne. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Der ist von, das steht hier gar nicht bei, leider, Entre Dos Tierras von Heroes del Silencio.
Ja. Hab ich auf jeden Fall gefunden bei, mir sagt jetzt nichts, aber ich habe ihn auf jeden Fall.
Ja, ich weiß nicht, welches Baujahr du bist.
Ich bin noch sehr jung. Ich bin Kind der 80er.
Du bist noch sehr jung. Ja, okay. das ist noch so, aus meiner Jugendzeit lief das dann noch in den Diskotheken, ja. Clubs, ja. Wie man heute, ja, sagt. Und der Song Heroes del Silencio, das ist so ein, der ist ultra lang, ja, und den kann man auch nur laut genießen, aber ich, ist für mich immer noch ein Song, wo ich dann einfach auch nur zuhöre.
Aber hört sich ja einen Song an, den man eigentlich auch wunderbar mal so im Helm hören kann, ne, wenn man sowas hat, so eine Vorrichtung, und ja, schön so in Sonnenuntergang reinfahren, ja, kann dabei, ne?
Absolut.
Sehr, sehr, ja, gut. Von mir gibt's heute übrigens auch einen Hit der 80er. Ich glaube, es ist 80er, Ende 80er oder Anfang 90er, weiß nicht mehr ganz genau. Und zwar von mir heute Chesney Hawkes mit I Am The One And Only. Was für ein Song, Leute. Erst gerade in einem Film wieder gesehen. Dann hören wir uns nach einer ganz kurzen Pause wieder. Für euch ist es eine Sekunde, für uns einmal Toilette. Tschüss. Und da sind wir wieder, liebe Leute. Also, das war ein schöner Einspieler, den hat Mirko jetzt gar nicht gehört, der jetzt gerade kam. Da gab es ein bisschen Werbung für den Support von dem Podcast hier. Manchmal machen wir auch Whisky Time in der Pause, aber es ist Montagabend, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Trinkst du Whisky, Mirko?
Jein, würde ich sagen. Also ja, ich habe so ein, zwei leckere Whiskys da. Ich mag so die sehr rauchigen.
Oh, dann gleich die.
Ja, ja.
Kannst du einen benennen, den du gerne trinkst?
Ja, aber ich spreche das bestimmt falsch aus, wenn
ich das sage. Das macht gar nichts, ich auch.
Lafroig.
Ich glaube, der heißt Lafroig, aber ich weiß es auch nicht ganz genau.
Ja, aber der ist so einer, weißt du, wenn Nicht-Whisky-Trinker, die fallen um, wenn sie nur dran riechen, weil der einfach so richtig krass, aber ja, das kann ich trinken. Ansonsten bin ich eher so der Gin-Tonic-Typ und absolut kein Bier.
Ah, interessant. Finde ich auch gut, weil ich habe eben noch zu dir gesagt in der Pause, guck mal, ich habe ein Glas Weißwein heute am Start. Daran merkt man, dass ich älter bin. Aber wenn du auch nicht so viel so Bier trinkst.
Ist okay. Nee, kein Bier, kein Fußball, ist beides nicht meine Welt.
Ey, aber ich finde, also bei uns Motorradfahrern trifft man diesen Fall ja häufiger an, gerade auch mit dem Fußball und so. Finde ich gar nicht schlimm. Ich habe aber auch gar nichts gegen Fußball. Ich habe sogar einen Lieblingsverein, nur ich guck's trotzdem nicht so.
Welcher ist denn dein Lieblingsverein?
Arminia Bielefeld.
Arminia Bielefeld. Bielefeld, ja. Die Stadt, die nicht existiert.
Ja, richtig. Darf man nicht viel, oder, darüber reden, ja.
Ja, ja, genau.
Ich habe nämlich da, ich mache jetzt so Anführungsstriche in die Luft, studiert in der Stadt. Und ich darf nicht mehr dazu sagen. Aber ich kann sagen, ich wurde halt immer mit ins Stadion genommen, hatte sogar eine Dauerkarte zeitweise und fand das soziologisch einfach cool, da zu sein und so. Und diese Dynamik fand ich irgendwie cool. Zumal ja Bielefeld, muss man ja auch sagen, jetzt nicht gerade FC Bayern ist und die durch auch hier und da mal verlieren. Damals waren die noch in der Bundesliga, als ich da studiert habe. Und ey, das war schon irgendwie cool, so ein Underdog zu supporten. Ich bin eh ein Freund von Underdogs, das mag ich ganz gerne.
Ich bin ja Dortmunder und als Dortmunder kommt man an Fußball natürlich auch nicht wirklich
vorbei.
Und ich muss auch gestehen, obwohl ich jetzt Fußball, ich bin einfach kein Fußballgucker oder so. Wenn ich aber mal im Stadion war, das ist schon, also da kriege auch ich Gänsehaut, obwohl ich nicht bin.
Wenn die alle singen und so, und ich weiß nicht, also wir könnten jetzt ganz, ganz viel auch darüber lästern, so was ich auch alles furchtbar finde und an Fußball und Stadion und so. Mhm. Aber das, diese Komponente mag ich auch sehr, sehr, dieses Gemeinschaftliche, wenn es eben nicht überschlägt in sowas, sowas Hooligan-mäßiges, finde ich großartig, finde ich ganz, ganz toll, dass das Sport auch die Leute da zusammenbringt. Letzten Endes machen wir ja nichts anderes, ne? Mit Motorradfahren, mit Motorradreisen. Genau. Und da sind wir auch direkt beim Thema, denn ich glaube, viele haben extra bis hier in dem Podcast jetzt gehört, weil sie sich fragen, ja, okay, jetzt hat der Mirko erzählt, wie es zu ACT, wie es zu ACT Strecken kommt und wer da in diesem Team mitfährt und so und wie das alles miteinander zusammenhängt. Was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Naja, es hat so viel mit einem zu tun, das haben wir da ganz kurz angeschnitten am Anfang. Es ist ja ein Verein, ne? So ein eingetragener Verein, meine ich.
Richtig,
ja,
du nimmst, genau. Ja.
Genau, genau. Und da kann ich natürlich Mitglied werden. Und wenn ich das bin, du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie das früher war und wie das jetzt ist und so. Wenn ich da Mitglied bin, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, mir diese, ihr habt jetzt gehört, wie aufwendig die Scouting ist und so, diese Strecken selber zu besorgen und auf mein, kann ich, keine Ahnung, Handy zu laden, mein Navi zu laden und so weiter. Und kann die dann eben selber fahren und kann meinen ganzen Urlaub, kann ich durch ACT füllen. Aber lass uns doch mal da anfangen. Wie war das denn am Anfang?
Also die Idee am Anfang war, dass wir den Track online stellen zur Verfügung. Man kann den runterladen und kann den nachfahren. Und das haben auch viele Leute gemacht. Und als wir den Verein gegründet haben, dann war das so, dass man sich dafür registrieren musste. Also man musste uns zumindest sagen, wer bist du und wo kommst du her? Mhm. Weil man natürlich als Verein, gerade in Deutschland, wir haben schon auch Regularien, die wir einhalten müssen. Dann gibt es so ein Code of Conduct. Das heißt, wir erwarten, dass die Leute den gelesen haben, dass wir mit der Natur gut umgehen, mit den Tieren gut umgehen, auch mit den Locals vor Ort ordentlich umgehen und all solche Sachen. Das haben wir dann so gemacht. Und dann wuchs das innerhalb kürzester Zeit von ich sag mal, 5 Mitgliedern auf bis zu 16.000 Mitglieder.
Heavy.
Ja.
Heavy. 16.000 ist echt krass viel.
Ja, und das war ganz toll. Und was wir nicht bedacht haben, ist, dass wenn 16.000 Leute, die eine E-Mail schicken, wie bekomme ich jetzt den GPX-File auf mein Navigationssystem? Welchen Reifen soll ich fahren? Was ist mit dem und dem Motorrad? Wir haben nicht berücksichtigt, dass das dann irgendwie 8000 E-Mails im Jahr sind, die irgendjemand beantworten muss. Und das haben wir dann so, ja, 2-3 Jahre mehr oder weniger durchgezogen, neben einem vollen Job irgendwie das noch zu machen und haben das festgestellt, das geht nicht. Also das ist auf Dauer nicht machbar. Und ja, haben dann letztes Jahr entschieden, also auch nicht irgendwie einer hat entschieden, sondern wir haben natürlich jedes Jahr eine Mitgliederversammlung, wie sich das gehört, und haben dort, ich habe dann dort vorgetragen, dass es so nicht weiter funktioniert und dass wir jemanden einstellen müssen und dass wir das nicht können mit kostenlosen Mitgliedschaften, und haben dann quasi eine Abstimmung gemacht, wollen wir das so machen und wollen wir die Mitgliedschaft nicht kostenlos mehr anbieten. Und das wurde dann einstimmig beschlossen.
Aber war halt echt ein großer Schritt auch für euch.
Großer Schritt, ja. Wir haben dann auch, als dann der Stichtag, das war dann der 1.1., ist der Verein von 16.000 Mitglieder auf 700 geschrumpft mit einem Tag. Weil nur 700 aus diesen 16.000 waren halt Mitglieder, die dem Verein damals 39 Euro im Jahr gespendet haben. Und ich finde, jeder Verein, also ob das ein Fußballverein, Turnverein, was auch immer, ein Mitgliedsbeitrag für einen Verein ist eigentlich normal, also ist auch nicht unnormal und variiert dann in der Summe, je nachdem, was für ein Verein das ist. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen hier nicht irgendwie was Riesending aufziehen. Wir machen so ein Entry-Level-Vereinsmitgliedschaft, so eine Fördermitgliedschaft, nenne ich es mal, von 99 Cent im Monat. Das sind 11,88 Euro. Dafür, dass man halt die Unterlagen bekommt und dafür, dass dieser Verein einfach weiter leben kann und wir weiterhin Strecken scouten kann. Das gab dann natürlich einen riesen Shitstorm in den Social-Media-Kanälen. Das war schon eine sehr aufreibende Zeit auch. Weißt du, ich kriege da ja kein Geld für. Ich mache das nebenberuflich oder neben dem Beruf genauso auch wie der Martin und der Elvio und auch andere Leute, die im Verein tätig sind. Und dann sitzt du da irgendwie das ganze Wochenende, programmierst, machst und tust und liest dann auf Facebook irgendwelche schlauen Sprüche wie, oh, jetzt wollt ihr euch einen Lamborghini kaufen oder so, ja, von 11,88 Euro.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich finde es auch gut, Mirko, dass du gleich mal wirklich konkret gesagt hast, wie viel das ist, ne? Weil jetzt überleg mal, liebe Leute, was kostet eigentlich Netflix im Monat, ne? Das, ich glaube inzwischen, das ist ja schon wieder erhöht worden. Kostet irgendwie so 18 Euro oder so im Monat, ja?
Ja.
Und das sind 99 Cent. Also du brauchst da ja auch da schon eine ganze Menge Leute, dass da eine Summe bei rauskommt, bei 99 Cent im Monat, so ungefähr, mit der man wirklich was machen kann und erreichen kann.
Genau. Deswegen gibt es noch zwei andere Stufen. Es gibt noch die sogenannte Silber- und Goldmitgliedschaft. Das sind dann einmal 39 Euro im Jahr und einmal 99 Euro im Jahr. Mhm. Und dann der Mix, der hilft dann dem Verein, wirklich jemanden zu bezahlen, der dann dieses Tagesgeschäft auch durchführt, weil ein Verein in der Größenordnung, da ist richtig Arbeit hinter. Also das ist ein Vollzeitjob, mindestens. Und ja, das klappt aber gut. Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Community das angenommen hat. Wir sind mittlerweile, ich glaube, 3000 Mitglieder stark wieder. Daher finde ich total toll, dass das so ist. Und das Feedback, es gibt immer einige wenige, die sehr laut negativ sind, aber es gibt ganz, 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 ganz viele, die leise positiv sind, und das ist doch das Schöne.
Ja, und so ist es halt einfach. Wenn viele Leute zusammenkommen, dann hast du das einfach, und das ist ja auch okay und so. Ich finde immer, ich finde den Weg eigentlich besser, wenn man sagt, ey, ich kann zum Beispiel einmal konstruktiv rückmelden, was vielleicht wirklich das Argument ist, warum ich da keinen Bock mehr drauf habe, und es dann einfach vielleicht auch nicht mehr unterstütze und was anderes mache und so. Warum man da dann so rumhacken muss, keine Ahnung. Also ich habe da auch so ein paar Sachen mitbekommen, da müssen wir jetzt gar nicht hier drüber reden, aber ich habe da so bei Instagram auch ein bisschen recherchiert hier vor unserem Podcast, was da teilweise Kritik über manche Dinge kam.
Ich weiß genau, welchen Post du meinst. Der ist auch bei mir gelandet, auf mehreren Kanälen. Aber da kann ich auch noch mal was zu sagen. Also,
okay, dann mach du das.
Also ich gehe davon aus, dass du den Post meinst, wo wir uns bei Ford bedankt haben.
Ja, genau den.
Ja, also es ist so, dass wir schon immer ein Fahrzeug mit dabei hatten. Wir hatten schon immer ein Jeep mit dabei, weil man kann dieses ganze Kamera-Equipment nur ganz schwer im Rucksack schleppen. Zudem kommt, dass die Kameraleute einfach nicht immer an- und ausziehen und hassen. Wir haben einen auf dem Motorrad und einen im Fahrzeug.
Ja.
Und jetzt hatten wir halt echt das große Glück, dass die Kölner Firma Ford sich gedacht hat, ey, wir sind Abenteuer, ihr seid Abenteuer, lass uns was gemeinsam machen. Wir haben das gleiche Ziel, und wir waren so dankbar. Und dann haben wir diesen Post gemacht, um uns zu bedanken dafür. Und dann kommt auf einmal diese Welle da auf uns zugeprasselt. Alles nur noch kommerziell und was soll das und 4x4 und habt ihr das nötig? Ich weiß nicht was. Also Wahnsinn. Ja.
Dabei war eigentlich gar nichts anderes als in den Jahren zuvor.
Nein, doch, es war was anderes. Wir hatten nämlich einen weiteren Unterstützer, der uns ermöglicht, einen Film zu machen und einen Track zu scouten. Das kriegen wir nicht hin von 11,88 Euro im Jahr.
Ja.
Ja, aber so ist das. Ich kann jetzt mal schmunzeln, aber das ist, in dem Moment ist das schon, das trifft manchmal schon. Also ich muss dann wirklich das Handy weglegen, um nicht direkt darauf zu antworten. Man muss das sacken lassen und reflektieren und dann vielleicht am nächsten Tag nochmal dran gehen an die Nummer. Ne? Aber es ist alles gut, und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben gute Unterstützer, gute Firmen mit an Bord, die das Projekt unterstützen, und wir haben eine schöne Truppe an Mitgliedern. Jetzt auch auf dem Event, da waren 6 ACT-Mitglieder, die den Stand betreut haben. Also ich bin echt auch ein bisschen stolz darauf, was der ACT heute darstellt und macht. Mhm. Und ich hoffe, dass wir es noch ganz lange tun können. Denn das Ziel wäre natürlich, dass wir ja auch in 5 Jahren, in 10 Jahren irgendwie noch Offroad fahren können. Das wird immer schwieriger. Ja. Mhm. Wir merken das ja auch, dass wir Tracks ändern müssen, weil wieder irgendeine Stelle geschlossen wird.
Aber auch, und das macht ihr ja, ne?
Also ja.
Die werden ja gepflegt auch.
Ja, also ich würde mir wünschen, es wird noch öfter passieren, aber du kannst dir vorstellen, du musst ein Team finden, also 2 Leute, die sich dann Urlaub nehmen und die dann diesen Track fahren. Die müssen ja auch eine gewisse Kenntnis haben, um dann, wenn sie feststellen, man kann hier nicht mehr fahren, müssen die dir auch direkt eine Alternative finden.
Ja.
Und auch das ist wieder Kosten und Zeit. Und das müssen wir uns natürlich auch erlauben können. Ne? Das ist so. Aber ja, das machen wir. Und wir reden auch mit den Behörden vor Ort. Rumänien ist so ein Thema zum Beispiel. Da ist ein wirklich schöner Abschnitt jetzt gesperrt worden, weil die Forstbehörde sagt, die wollen das nicht mehr. Dann haben wir dann zusammen mit Locals versucht, das irgendwie noch hinzubiegen. Aber dieser Abschnitt, der ist jetzt gestorben. Da müssen wir jetzt neu scouten und müssen halt eine neue Strecke drumherum führen. Und das wird uns in der Zukunft mehr passieren und öfter passieren. Und umso wichtiger ist, dass wir die Arbeit weitermachen können, weil sonst nützt uns das alle nichts mehr. Wenn wir hier keine Tracks mehr haben, wo wir fahren können, dann können wir, weiß ich auch nicht, was wir dann machen.
Ja, das habe ich auch bei den TED-Tracks halt schon öfter erlebt, dass dann, das mag sein, dass man da mal so fahren konnte und so, aber inzwischen stehen dann da Schilder und dann, mir ist das auch schon passiert, da bin ich irgendwo rausgekommen und habe dann erst gesehen, von der anderen Seite darf man offensichtlich nicht reinfahren, das habe ich aber von der anderen Seite gar nicht gesehen, war das jetzt überhaupt okay? Und das ist alles nicht so einfach und davon abgesehen, dass das wichtig ist, dass sowas gepflegt wird und dass man da gute Kontakte aufbaut und so weiter, liegt es natürlich letzten Endes auch an den Leuten wie uns jetzt, an mir und anderen, die ja auch zuhören, dass man eben ein gewisses Behavior da an den Tag legt, ja, und dann sich vielleicht sagt, wenn das hier nächstes Jahr noch sein soll, dann sollten wir uns vielleicht dementsprechend verhalten, ne? Das sind so Basics einfach.
Ja.
Das fängt damit an, dass ich mich nicht wie Sauer, das ist keine Motocross-Strecke, wo ich langfahre, damit fängt's an. Und wenn ich andere treffe, insbesondere auch Nicht-Motorradfahrer, dass ich mich da vielleicht auch nicht so verhalte, dass die sich gleich bei der nächsten Touriststelle beschweren.
Genau. Ja, einfach mal auf den Gas gehen und dann vielleicht auch die Pfütze nebendran vermeiden. Ein großes Thema ist auch auf dem Track bleiben. Natürlich führen so gescoutete Tracks dann auch durch echt atemberaubende Landschaft, wo man vielleicht auch den einen oder anderen Fußtrail sehen kann.
Ja.
Aber da gehören wir einfach nicht drauf. Und wenn wir das natürlich machen und dort fahren, dann ist einfach im nächsten Jahr dieser Track wieder zu. Ne?
Genau. Mann, und den Rest, das müssen wir jetzt nicht erwähnen, ne? So Müll und so weiter, ist, glaube ich, selbstverständlich. Das wissen wir alle. So, dass man da einfach. Und cool ist es ja auch, wir versuchen zum Beispiel auch, wenn wir irgendwo zelten, versuchen wir immer ein bisschen mehr mitzunehmen, als wir mitgebracht haben, wenn wir irgendwas finden. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Einstellung. Aber gut, weißt du, wir sind jetzt auch keine Oberlehrer hier. Ich denke nur, es ist wichtig, das mal gesagt zu haben an der Stelle.
Ja. Damit wir am Ende wollen wir natürlich alle auch Spaß haben. Also wie du schon sagst, Oberlehrergetue, das hören wir wahrscheinlich genug im täglichen Leben. Das brauchen wir wirklich nicht. Aber
das wollen wir auch nicht, ja.
Nee, genau. Aber es ist schon so, dass wir sind da alle mitverantwortlich für, dass wir uns so benehmen, dass die Leute eben nicht Angst vor uns haben oder wir da auch noch Dinge kaputt machen oder so, damit es einfach weitergeht. Und ich glaube, das ist ein geiles Hobby. Für mich, das beste Hobby, was man haben kann, einfach diese Helmzeit Offroad.
Rennst du hier offene Türen ein, glaube ich, im Podcast.
Ja, und deswegen, fände ich gut, wenn wir uns alle so verhalten.
Mirko, jetzt hören hier bestimmt Leute zu, die sagen, das hört sich alles voll cool an, habe ich schon mal von gehört oder gar nichts von gehört, das wäre vielleicht was, für nächstes Jahr habe ich da Bock drauf, das zu machen. Mhm. Jetzt habt ihr gesagt, zum Beispiel Italia, wäre eine ganz coole Idee, damit anzufangen, aber die anderen schaut man sich einfach mal alle an, sind vielleicht auch ganz cool, gucke ich mir die Filme an und so weiter. Was muss ich alles haben? Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, ich brauche ein bisschen Erfahrung, ich brauche auf jeden Fall Motorradfahrerfahrung, aber auch ein bisschen Offroad-Erfahrung brauche ich, also ein Training zu machen, ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert an der Stelle. Was brauche ich denn für ein Motorrad, um ACT zu fahren?
Also im Grunde genommen könnte man natürlich sagen, man braucht nicht viel. Also man kann sowas natürlich mit jeder Art Motorrad machen. Also tatsächlich könnte man das machen. Aber wenn man das sicher machen will und auch Spaß dabei haben will, dann sollte man auf jeden Fall so ein 50-50 Reifen haben, der beides ein bisschen kann. Also ein bisschen Stolle, aber auch für Asphalt, weil wir auch sehr, sehr viel kurvenreiche Asphaltstücke dazwischen haben.
Ja, siehst du, das ist nämlich auch eine wichtige Info.
Genau.
Ne? Ja, dass du da nicht mit der Hardcore-Stolle musst du auch nicht fahren. Und also ich so aus Instructor-Sicht würde auch sagen, je mehr Erfahrung ich mitbringe, desto straßiger kann ich auch unterwegs sein. Also, ne, dann kann ich auch ein bisschen mehr Straßenanteil haben. Je mehr Offroad-Anteil ich habe, desto mehr Gefallen tue ich mir einfach als Anfänger. Ne?
Ja.
Da komme ich natürlich, gerade wenn das Wetter vielleicht mal noch nicht so gut war, komme ich natürlich mit einer guten Stolle da besser durch, guten Kompromiss finden und bedenkt die Anreise, liebe Leute. Ne? Also ihr müsst da auch irgendwie hinkommen und wenn ihr da auf eigene Achse fahrt, das ist halt auch so ein schnelles Problem, dass der runter ist dann.
Ich glaube, die Stolle ist besonders wichtig, wenn die Wetterbedingungen mal nicht so optimal sind. Denn in Matsche, dann macht ein Straßenreifen einfach gar keinen Spaß mehr.
Ja,
aber das Thema Reifen ist sowieso, das ist ja so ein großes Kopfthema irgendwie auch oftmals. Also ich bin ja schon viele Reifen gefahren und ich würde behaupten, einen wirklich schlechten Reifen gibt's, glaube ich, nicht mehr. Man muss ein bisschen gucken, was einem gefällt. Und was ich sagen kann, ist, dass man mit so einem Halbstollen, also so einem 50-50 Reifen, da kann man noch wirklich, wirklich schnell und auch wirklich schräg auch auf dem Asphalt fahren. Alles gar kein Thema. Ich habe
die üblichen Verdächtigen, sag ich mal.
Ja, so eine kleine Anekdote hier. Wir haben so, ja. so ein Video mal online gestellt zum Thema Reifen, wo wir darüber sprechen. Und da hat dann einer der User, das muss ein Monster von Fahrer sein. Der hat nämlich darunter geschrieben, das ist alles Quatsch für, ich weiß nicht, ob er alte Männer gesagt hat oder sowas. Er hätte nämlich schon mit einem abgefahrenen Straßenreifen im Schlamm Wheelies gefahren.
Ja, das ist doch schön.
Ja, ich habe dann auch drunter geschrieben, klasse Typ.
Geiler Typ, ey.
Glückwunsch. Aber da siehst du, dieses Thema Reifen ist halt ein Riesenthema. Und wenn Anfänger sind, das habe ich auch immer wieder. Es gibt Leute, die stellen sich das erste Mal im Leben die Frage, welchen Reifen soll ich nehmen? Und die machen das dann öffentlich. Ja. Und dann kriegen die so viel.
Ja, ja, ja. Die Reifenfrage, ne?
Schwierige Antworten, aber ey, der hat noch nie einen Motorradreifen gekauft. Der weiß wirklich nicht, welchen Reifen der soll.
Da würde ich euch einfach nur raten, wenn ihr euch dann die ganzen Beiträge durchgelesen habt, dann fragt doch mal nach Öl. Das ist auch eine gute Frage. Ja. Welches Öl soll ich nehmen? Das ist auch richtig gut im Motorradforum, macht richtig Spaß. Dann habe ich mal eine Maschine, die ein bisschen reisetauglich ist.
Ja.
Ja, also Reise
Bodenfreiheit. Bodenfreiheit wäre ein Thema. Also Bodenfreiheit ist, du musst ein Mindestmaß an Bodenfreiheit und Federweg mitbringen. Mhm. Gepäck ist sicherlich, da kommt dann auch die nächste schöne Forenfrage, Softgepäck oder Hartgepäck? Auch
hier ganz sehr viele Folgen Thema. Schon zugemacht. Ja. Ja.
Ich mag beides und ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile, beides hat seine Daseinsberechtigung. Nehmt einfach, was ihr wollt. Es gibt zu beiden Bereichen viel Negatives und viel Positives. Also da gibt es, glaube ich, keine die beste Wahl. Nehmt das, was am besten zu euch und zum Fahrzeug passt. Aber das, man sollte, also Gepäcksystem, finde ich, sollte man haben. Braucht man Sturzbügel? Weiß ich nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das muss man selber für sich abschätzen, wie weit man da aufrüsten will. Man kann natürlich aufrüsten bis oben hin.
Kannst auch mit Sturzbügeln so blöd hinknallen, dass trotzdem irgendwie nicht mehr weiterfahren kannst. Das ist
also ich bin Sturzbügeltyp. Also ich habe an meinen Motorrädern Sturzbügel dran und ich würde auch immer wieder welche montieren. Ich habe es dieses Jahr auf der ACT eine Norden gefahren, eine Norden Expedition.
Ja.
Die hat keine Sturzbügel dran gehabt. Das haben die auch, wir haben mir das erklärt, aber das soll so sein, dass da keine dran sind. Ich fühle mich da nicht so wohl bei, weil ich weiß, wenn das Ding umkippt, da geht ganz schnell mal so ein Verkleidungsteil kaputt. Ja. Und ich weiß nicht. Aber das ist, ich glaube, brauchen ist immer das eine. Ich würde sagen, Wohlfühlen ist wichtig. Also das Motorrad soll sich wohlfühlen.
Ganz wichtiger Punkt, Mirko, denn ich finde auch, was zum Beispiel Schutzausrüstung für deinen Körper angeht, steht gar nicht so im Vordergrund die Frage, ob das wichtig ist für den Schutz, sondern für deinen Kopf, ne? Weil wenn das Neckbrace dafür sorgt, dass du lockerer stehst auf dem Motorrad und einfach befreiter fährst, dann hol dir bitte Neckbrace. Mhm. Ne?
Wobei beim Thema Schutzbekleidung, also Thema Motorradausstattung, da lässt sich wirklich drüber streiten, ob man es braucht oder nicht. Thema Schutzkleidung, da lasse ich auch keine Diskussion zu, da finde ich, das ist ein ganz klares Ja, das brauchst du.
Ja, aber auch da kann man natürlich mit der Motocross voll Plastikausrüstung fahren oder eben mit einer anständigen Kompromissausrüstung, die auf Straße auch gut funktioniert und so weiter. Ne? Aber trotzdem, Mirko, sollten wir, glaube ich, festhalten, wenn ich einen zugelassenen Motorradanzug habe, ja, mit ordentlichen CE-Protektoren, das reicht, oder?
Ja.
Da kann ich ACT mitfahren.
Ne? Absolut, absolut. Thema Stiefel ist dann auch nochmal so ein bisschen schwierigeres schwierigeres Thema. Ich persönlich bin ein großer Fan von nicht Motocross-Stiefeln, sondern irgendwo zwischen Reisestiefel und Motocross-Stiefel. Mhm. Also schon mit ein bisschen Protektion und auch gerne höher, weil da kann man sich auch schon relativ schnell mal Aua tun, wenn man das nicht hat. Aber das ist vielleicht auch meine Meinung, vielleicht nicht die von jedem. Ich fühle mich damit wohler, wenn ich etwas festere Stiefel trage.
Also gerade am Sprunggelenk, da würde ich drauf achten. Das ist so meine persönliche Erfahrung, dass man da gut geschützt ist, weil da hatte ich jetzt schon mehrere Verletzungen. Mhm. Aber gut, es kann auch woanders natürlich passieren. Aber ich sehe es genau wie du. Und ich persönlich würde auch nur wasserfeste Stiefel bevorzugen. Es gibt aber auch wasserfeste Strümpfe und so, die man tragen kann. Aber ich finde es halt geil, dass man da nichts machen muss, dass man zumindest da nichts machen muss, wenn man mal eine kleine Bach- oder Flussdurchfahrt hat oder sowas. Ne? Ja. Meine Klamotten sieht ja schon wieder anders aus. Aber ne, wie ich eben schon meinte, so Neckbrace müsst ihr halt für euch. Ich fahre ja nur mit Neckbrace, aber manche sagen auch, hui, ich weiß ja nicht, schränkt mich halt super ein, das müsst ihr irgendwie entscheiden. Und ich meine, Helm und Handschuhe ist klar.
Das Gefühl mit den Neckbrace habe ich auch. Ich habe auch nur einmal Neckbrace getragen, das war auf der GS Trophy in Neuseeland. Da gehörte das mit zur Fahrerausstattung. Ansonsten habe ich noch nie eins getragen.
Hast du da im Team?
Nee, in diesem Supporter-Team. Also es gibt ja es gibt ja diese Supporter-Gruppe, die mit den Teilnehmern mitfährt. Ist, dass wir die Stationen nicht machen müssen. Also man kann die mitmachen, aber man muss die nicht mitmachen. Aber ansonsten fährt man den gleichen Track und war cool, hat Spaß gemacht. Kann ich nicht anders
sagen. Ja, haben wir witzigerweise beim Bärs Filmeabend, den gibt's ja auch. Gerade im Winter kommt der öfter. Da haben wir nämlich mal die ganze Trophy, haben wir mal die Filme dazu analysiert und besprochen. Ja. Ne? Aber wahrscheinlich habe ich dich da auch gesehen.
Ja, möglicherweise. Aber war cool. Und da habe ich den Neckbrace getragen, ansonsten trage ich das nicht, weil mich das einschränkt. Aber ich kenne dann andere Mitfahrer, wie die Theresa zum Beispiel, die fährt nur mit. Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Das entscheidet man für sich selber.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Mhm. Die Tracks, sind das normale GPX-Tracks, die man so kennt, so Koordinaten, die man sich als Datei runterlädt? Oder wie
genau, sich das? Das sind GPX-Files. Ganz wichtig hier ist, dass wenn man damit noch nie gearbeitet hat, es gibt wirklich Leute, die kannten das vorher nicht, die haben sich das auf ihr Navigationssystem runtergeladen und man könnte theoretisch, könnte man das ja umwandeln in einen Turn-by-Turn Route. Ich kann euch versprechen, dann fahrt ihr nicht mehr den Track, weil das sind einfach Sektionen zwischen, die sind nicht routenfähig. Das heißt, was man da hat, man hat eine Karte mit einer Linie drauf und das ist der Track. Man muss also schon auch noch ein bisschen mitgucken, gerade bei Gabelung mal einen Blick drauf werfen.
Macht aber großen Spaß.
Also, ja, total.
Gemacht hat, ist ein bisschen was von Schnitzeljagd irgendwie.
Absolut.
Ne? Ja. Also der Begriff ist, glaube ich, Overlay, dass man dass das so über der Karte drüber liegt nur und er guckt dann immer, wo seid ihr gerade, wo ist euer Motorrad und dann muss man mal auch ein bisschen, ich finde es cool, da muss man auch mal anhalten, ranzoomen, wo ist das jetzt und wie sieht es eigentlich aus und so. Es hat schon ein bisschen Vibes so von Roadbook-Fahren.
Genau, ne? So, ja, das ist so zwischen Roadbook und Navi irgendwie.
Macht irre Spaß. Auch dafür nehmt euch gerne Zeit, so auch da mal mit den Leuten zusammenkommen. Schaut mal kurz hier bei mir. Aber worauf gucke ich mir das eigentlich an? Kann ich da auch einfach ein Handy nehmen und an die Handyhalterung machen? Oder brauche ich irgendwas Spezielles noch? Gibt es da auch eine App für?
Wie macht ihr das denn? Also wir selber haben da leider nicht die Ressourcen zu, eine App zu machen. Hätte ich gerne. Also ich bin da nicht so firm, um jetzt wirklich gute Ratschläge zu geben. Also ich habe für mich immer ein Navigationssystem von einem namhaften Hersteller, den ich benutze. Ich weiß nicht, ob man hier bei dir Werbung machen darf oder nicht, wenn man da Namen
sagt. Ja, hau mal raus. Unbezahlte Werbung, hau mal raus.
Ja, also ich benutze Garmin. Und das eigentlich auch schon sehr, sehr lange. Wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was GPX-Daten angeht. Aber es gibt auch Mitfahrer wie den Stefan, der benutzt ein Tablet und der hat da irgendeine Software drauf, wo das geht. Das muss halt eine Software sein, die GPX-Daten verarbeiten kann, die das Kartenmaterial, das nötige hat und nicht zwangsläufig das in eine Route umbaut. Und da gibt es mit Sicherheit zahlreiche Apps für das geht. Also da bin ich ziemlich sicher, aber ich kenne diese nicht, nein.
Also ganz aktuell kann ich euch erzählen, heute an diesem Tag kam die News raus, dass die nächste Dakar noch einmal mit Papier gefahren wird. Aus vielen Gründen, das werden wir alles noch in Dakar FM besprechen, unserem Rallye-Format, was wir hier haben. Aber das Interessante daran ist, selbst die werden ja zukünftig, und vielen Rallyes ist das ja schon so, digital unterwegs sein. Und das sind teilweise ja die gleichen Systeme, sag ich mal, ne? Also das läuft ja auch über GPS-Koordinaten und die haben dann halt Pfeile da drauf und so. Aber im Prinzip ist es ein ganz ähnliches Prinzip. Im Prinzip ist es ein ganz ähnliches System. Und ich persönlich fahre ja inzwischen ganz viel mit Handy. Ich habe mir extra ein Handy besorgt dafür. Und das geht auch gut, auch mit einem etwas größeren Display. Geht total gut. Also ich will nur darauf hinaus, ihr müsst nicht da irgendwie viel Geld ausgeben. Wenn ihr ein Garmin habt oder die Konkurrenz oder so, das geht alles. Das ist alles entspannt.
Ja, also ich benutze zum normalen Fahren auch mein Handy. Also das ist für mich auch die Wahl irgendwie. Also ich habe dann da eine coole App drauf, die mir dann auch schöne Routen macht. Das macht Spaß. Und ansonsten gibt es ja immer noch den Google Maps oder was auch immer da so auf dem Handy drauf ist. Nur halt bei der ACT, da benutze ich dann ein festes Navi.
Aber sowohl bei den Navis als auch auf dem Handy kann ich mir ja auch das Kartenmaterial vorher downloaden. Das würde ich euch auch empfehlen. Also gerade so Internet Connectivity ist halt dann schwierig manchmal, ne? Vielleicht auch in Pyrenäen oder so. Das ist eine Sache, die sollte man bedenken.
Ja, Pyrenäen, UK, Griechenland, auch Kroatien, ganz viele Abschnitte, wo man kein Signal hat.
Ja, ja. Mhm. Ey, und das ist es eigentlich an Ausrüstung. Mehr brauche ich nicht, um da Spaß zu haben, ne? Und du hast ja eben auch schon erzählt, ihr wart jetzt ja auch die letzten Touren eigentlich immer in Unterkünften.
Ja.
Das heißt, auch das gibt es da überall bei den bisherigen.
Genau, also wir machen auch immer die Hotels, wo wir dann übernachtet haben, wenn die gut waren, dann empfehlen wir die auch. Dann sind die also auch irgendwo auf der Seite lesbar.
Ja.
Und man kann sich da dann auch einbuchen. Aber das ist schon, also es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt im Urlaub fährt und sag mal ab 16 Uhr suche ich nach einem Hotel, weil da sind irgendwie 100 Hotels, dass auf den Tracks sollte man vorher schon ein bisschen gucken. Es gibt da nur wenige.
Ja. Brauche ich denn für die Distanzen, die ihr fahrt, eine gewisse Kilometer-Range? So, die fahren, also brauche ich einen großen Tank oder sind die alle so konzipiert, dass man das auch mit jedem durchschnittlichen Motorrad schaffen kann?
Also wir haben nur einmal einen Benzinkanister gebraucht auf allen Tracks, ein einziges Mal. Ja. Die meisten Motorräder können die Tracks machen. Das sind Tankstellen so vorhanden, dass man nachtanken kann. Die sind auch in dem Track markiert, die Tankstellen. Wir hatten eine Husqvarna, schlag mich tot, 701, heißt die 701?
Ja, gibt's auf jeden Fall, ja.
Ja, die hat einen relativ kleinen Tank gehabt. Da waren wir einmal so, dass es so kurz vor Ende war, da haben wir ein bisschen was nachgeschüttet. Aber ansonsten ist das nicht so abseits, dass es keine Tankstellen gibt, nein.
Ja. Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe, ist, muss ich denn eigentlich als wir jetzt die Pyrenäen-Folge hatten, da hatte ich zwei Gäste da. Der eine ist den ACT gefahren, von, ich sag mal, unten nach oben, von Süden nach Norden.
Mhm.
Und der andere ist genau andersrum gefahren, der ist aber Straßentour gefahren. Mhm. Könnte ich das eigentlich auch machen? Könnte ich eigentlich die ACT auch andersrum fahren?
Also haben wir gerade erst wieder gehabt, den kennst du wahrscheinlich auch, den Martin aus Österreich, der ist England und Pyrenäen gefahren.
Ja.
Und der ist, ich glaube, beide rückwärts gefahren. Nee, England normal und Pyrenäen rückwärts. Das geht. Wir können immer nicht so viel dazu sagen, weil wir kennen nur die eine Richtung. Das heißt.
Ach so, das heißt, könnte auch viel schwieriger werden dann zum Beispiel, ne?
Es könnte oder viel Umständen. Schwieriger sein, es könnte viel leichter sein. Ja. Und man könnte vielleicht die Aussichten, die wir ja gescoutet haben, vielleicht nicht sehen. Alles möglich. Aber es sind ja. Die Tracks sind ja, das sind ja alles legale Straßen. Also man kann die natürlich von beiden Seiten fahren, ja.
Also da seid ihr eher dankbar, wenn man dann mal ein Feedback gibt, so von wegen, habe ich gemacht, war cool, ne?
Ja.
Kann man also auch so machen.
Genau, ich weiß das für Portugal, Italien und Pyrenäen, weiß ich, die gehen in beide Richtungen.
Okay, nice. Also Leute, ich meine, da hält einen ja nicht mehr viel von ab, ne? Beitreten in den Verein, ist das nicht sogar so, Mirko, dass man in einem eingetragenen Verein, da darf man irgendwie gar nicht sich Geld rausziehen und so? Das ist doch bei einem Verein so, ne?
Ja,
das muss irgendwie alles reinvestiert werden und so.
Ja, also ich...
So viel zum Lambo.
Ja, genau, so viel zum Lambo. Nee, also das ist tatsächlich so, dass man sich da nicht viel rausziehen kann und dass der Verein auch, also ist ja transparent. Also wenn wir die Mitgliederversammlung haben, dann ist es ein Kassenbuch, da kann man sehen, wann was wie wo ausgegeben ist und wann wo reingekommen ist.
Ja.
Das ist ja das. Also deswegen, man muss sich da gar keine Sorgen machen oder irgendwelche Fantasien spinnen. Das ist total transparent, die Nummer. Und
Also Leute, ihr merkt, eigentlich hält euch doch jetzt nichts mehr davon ab, zumindest jetzt einmal auf die Seite zu gehen, die haben wir natürlich verlinkt hier, und euch die Tracks mal anzuschauen. Und vor allen Dingen, was ich halt persönlich sehr empfehlen kann, ist, sich die Filme anzuschauen, die da gemacht worden sind, weil die sind einfach schauenswert, ob man das jetzt fährt oder nicht, sind sie schon schauenswert. Und da kann man sich natürlich sehr, sehr fein inspirieren lassen. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was denn im Winter jetzt passiert mit Kroatien. Was da abgeht. Ich habe jetzt schon wieder richtig Bock. Vielleicht, jetzt wollen wir so langsam zum Ende kommen, Mirko. Du hast am Anfang gesagt, Italien, super Einstiegsstrecke. Welche würdest du denn sagen, ich glaube, UK hast du am Anfang so ein bisschen durchscheinen lassen, sind denn echt nicht unbedingt die besten Einsteigerstrecken, insbesondere wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Ne? UK, sagst du, war super anspruchsvoll. Und also Kroatien jetzt. Ne?
UK, Kroatien und Griechenland würde ich alle drei für einen Offroad-Fahranfänger nicht empfehlen. sicherlich auch machbar, aber ja. Ich würde dann eher die anderen erstmal fahren und wenn ich mich da wohlgefühlt habe und die gut hinter mich gebracht habe und mein Finisher-Sticker dann aufs Moped geklebt habe, dann würde ich die anderen in Angriff nehmen. Die sind ja alle, die sind ja alle fahrbar. Also das ist ja gemacht für Groß-Enduros, aber ja.
Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich habe ja mein Motorrad, meine Koffer klebe ich ja immer mit Länderstickern voll, wo ich war. Mhm. Das gibt's ja von euch auch, das finde ich, ich bin ja so ein kleiner Panini-Sammelalbums-Typ, ja. Ihr habt tatsächlich auch zu jedem dieser Tour so Sticker rausgebracht, die kann man sich dann darauf machen, so, ey, ich bin Finisher, ich bin das Ding gefahren. Ja. Finde ich sehr nice.
Die kriegst du aber auch nur, wenn du 5 Bilder geschickt hast, nämlich von jedem Tag 1, zu verifizieren, dass du den Track gefahren hast. Also du kannst die nicht bestellen oder so. Also das ist schon. Nice, okay. Ja. Okay. Das war uns auch irgendwie wichtig. Das ist ja so eine Herausforderung. Und wenn man die dann gemeistert hat, weißt du, das gehört
ein bisschen wie Iron Butt, ne? Da muss man ja auch nachweisen, so, dass man das gemacht hat.
Genau. Ja. Aber die ACTs werden doch viel gefahren und wir haben, ich weiß nicht, ob wir jemals mal negatives Feedback bekommen haben. Also ich glaube, das ist durchweg positiv. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der dann mal abgebrochen hat, weil es dann doch schwerer war, als er erwartet hat. Ist aber oftmals ein Thema vom Material gewesen. Also da Thema Reifen. Wir haben so Truppen gehabt, die sind dann wirklich mit einem Sportreifen dann in den ACT Italien eingestiegen und haben sich halt gewundert, wie schwer das ist, auf so einer losen Gravelstraße bergauf Serpentin zu fahren. Ja.
Ja. Welche fandst du am schönsten? Welche Strecke?
Am schönsten, so in landschaftlich gesehen.
Ja,
oder
so. So fürs Auge und so. Ich fand's am schönsten.
Also Pyrenäen ist schon fürs Auge sehr nice. Ist schon schön. Ich persönlich mochte England unheimlich gerne. Ich mag England. Also es ist.
Hat's viel geregnet?
Nee, wir haben da richtig viel Glück gehabt. Normal ist der ACT bekannt dafür, das sind schon so Scherze. ACT Active Cloud Tracking. Als wir Pyrenäen das erste Mal gemacht haben, haben wir das in einer Periode gemacht, in einer Zeitperiode, wo es 10 Jahre davor nicht geregnet hat, aber bei uns hat es geregnet. Das Gleiche war in Rumänien, Überschwemmung. Wir hatten ein richtig fieses Gewitterwetter in Pyrenäen. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, aber wenn wir da so nach Andorra hochgefahren sind, diesen Smuggler Trail, haben wir in 15, 20 Zentimeter tiefer Matsche im Dunkeln in der Nacht, kurz vor Mitternacht, uns da durchgewühlt.
Das ist jetzt im Nachhinein eine coole Story, sag ich mal, ne? Voll, in dem Moment. Voll.
Also das war richtig geil, aber das war in dem Moment richtig blöd.
Ja, verstehe ich.
Aber gehört auch dazu. Das ist halt Abenteuer.
Ja. Also Regensachen auf jeden Fall immer einpacken.
Unbedingt, wahrscheinlich.
Selbst in Griechenland regnet es mal. Muss man mal
schauen. Kroatien hatten wir auch kurz Regen, aber also Wetter ist immer so ein Thema. Aber das steckst du nicht drin. Also da kannst du dir noch so ein tolles Zeitfenster aussuchen. Es kommt, wie es kommt.
Ja, und das kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen. Es kommt, wie es kommt, Leute. Und wir hoffen, dass ihr auf den ACT kommt und uns vor allem auch treu bleibt. Vielen, vielen Dank, Mirko, dass du die Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen, die wir zusammen machen. Wir haben ja wirklich 1-2 Themen. Ich werde es auch gleich, nachdem wir hier die Mikrofone ausgeschaltet haben, dich noch 1-2 Sachen fragen, die mir sehr auf dem Herzen liegen, aber die ich dich erstmal ganz gerne so fragen würde. Und bis dahin sage ich alles Gute an ACT. Ich finde es ein super geiles Projekt. Und ich wäre wann habe ich so richtig angefangen? Vor 10, 12 Jahren, als ich so richtig angefangen habe, diesen ganzen Kram zu machen, so dankbar gewesen, wenn es da sowas schon gegeben hätte. Also für Leute, die einfach in diese Passion rein wollen, ist es einfach ein Geschenk. Und da ist halt 99 Cent nicht viel für, sag ich mal. Ich hätte damals so viel Geld bezahlt, dass mir irgendwer sowas gegeben hätte, irgend so ein Scheiß, ne? Aber das ist ja das Ding, ihr fahrt halt los und scoutet mal sowas selber. Das ist ja der ganze Urlaub hin. Das kann man gar nicht machen, ne? Und dann musst du wieder zurück und ich kenne das alles. Naja, das wollte ich nur gesagt haben, aus meiner persönlichen Sicht am Ende. Und Mirko, wünsche dir einen total schönen Abend noch und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat riesen Spaß gemacht.
Fein. Denn bleibt schön sauber da draußen und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach mal auf die Seite gehen oder ihr könnt euch auch gerne hier melden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao. my girl at home, but I got you to this song.